Herzlich willkommen bei meinem Endlich Angekommen Podcast. Mein Name ist Steffi Christian. Ich bin Speakerin, Trainerin und Coach aus Leidenschaft und Expertin für das innere Kind. Vor vielen Jahren wollte ich mir das Leben nehmen und heute bin ich ziemlich angekommen in meinem Leben. Und darum soll es in meinen Podcast-Folgen immer wieder gehen. Ich nehme dich mit auf eine Reise. Lass dich also inspirieren von den Momenten, tauche ein und komme ganz bei dir an, ganz bei dir in deinem Herzen. Ich wünsche mir, dass du aufhörst, dich zu verbiegen, dich anzupassen, andere Menschen auf einen Sockel zu stellen, andere Menschen für wichtiger und wertvoller zu halten als dich selbst. Du bist wertvoll und hier geht es um dich. Es geht darum, dass du ganz bei dir ankommst. Also hab viel Spaß, tauche ein. Ich danke dir jetzt schon für deine Zeit und für dein Vertrauen. So, ihr Lieben, ich sage herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Endlich Angekommen Podcasts. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast und ich freue mich riesig, dass du, lieber Patrick von Seum oder Seum, wie du doch auch immer das nennen willst, meiner Einladung gefolgt bist. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, woher kennen wir uns?
Ja, mein Name ist Seom. Ich bin vor allem Musiker, Songwriter, Künstler. Ich bin auch Autor. Ich habe 4 Bücher geschrieben, habe über 25 Alben gemacht. Und Seom steht für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Ich bin auch Speaker und Seminarleiter und habe Podcast und all das. Aber an sich erinnere ich Menschen durch Worte, durch Musik, durch Sprache an ihre Essenz. Und möchte sie an ihre Kraft erinnern und an ihre Potenziale und an die Liebe, an die ganzheitliche Liebe zum Leben. Und das ist meine große Mission auf diesem Planeten. Und da ist unsere Schnittmenge, weil wir kennen uns seit kurzem erst und dennoch fühlt es sich an, als wären wir uns. Genau. Trotzdem fühlt es sich an, als wären wir uns sind wir schon sehr lang verbunden. Und ich freue mich total, dass ich hier sein darf, liebe Steffi. Und danke für das, was du machst an der Stelle. Wir haben ja schon festgestellt, ich mache quasi den Soundtrack zu deiner Arbeit und das ist sehr cool.
Genau, deswegen passt das auch so gut so Endlich Angekommen. Und wie gesagt, ich bin schon lange Fan von dir. Ich habe deine Musik, und da bin ich wirklich total berührt, schon so oft in meinen Seminaren mit einfließen lassen, weil die Texte so geil sind und genau zu dem passt, was wir machen. Ne? Und dass ich dich mal persönlich in meinen Räumen begrüße, das war für mich ein ganz, ganz großes Geschenk, das ich mir selber machen durfte, mir, meinem Team und meinen Klienten und Freunden zum 34-jährigen Jubiläum meiner Selbstständigkeit. Und das habe ich richtig, richtig gefeiert. Jetzt mag ich dich fragen, ganz angekommen im Leben, das bist du ja auch noch nicht schon immer, oder?
Nee, das bin ich noch nicht immer.
Magst du mal so ein bisschen deine Reise beschreiben? Weil ich habe ja viele Menschen, die kommen quasi aus einer etwas dunkleren Zeit oder aus einer unbewussten Zeit, die so langsam immer mehr ins Bewusstsein gehen. Das ist ja das, was wir auch festgestellt haben, was unsere Schnittmenge ist. Aber vielleicht magst du mal so ein bisschen herleiten, wie dein Weg gewesen ist, bis du überhaupt sagst, jetzt bin ich zu dem geworden, der ich jetzt gerade bin.
Ja, das war schon ein sehr weiter Weg. Also ich muss sagen, ich wusste schon sehr früh, was ich will, dass ich Musik machen möchte und Menschen damit berühren will. Jedoch hatte ich ganz viele Masken an, die ich so schichtweise ablegen durfte. Und interessanterweise waren diese Masken, die ich alle so trug, weil ich dachte, man müsse eben bestimmte Rollen oder Muster erfüllen. Also diese Entfremdung, die in vielen von uns stattfindet, weil wir meinen, bestimmte Erwartungen erfüllen zu müssen, die sorgten letztendlich für meinen Misserfolg. Und das ist so spannend, weil hätte ich eine Möglichkeit, dem 15- oder 18-jährigen Patrick nochmal zu begegnen und ihm zu sagen, was er anders machen soll, einfach, Junge, sei du selbst. Sei einfach wirklich, lass alles fallen. Es ist eh offensichtlich, dass das Fake ist. Lass es einfach sein. Und dir wird auf einmal das Universum mit der großen Himmelsmechanik, die dir zur Verfügung steht, den roten Teppich ausrollen und dir zeigen, was alles möglich ist. Wenn du diesem Erfolg nicht durch deine ganzen Schutzpanzer und scheinbar schützenden Masken im Wege stehst. Und damals habe ich das eben nicht gewusst. Ich habe dann immer wieder Musik gemacht, von der ich dachte, dass die vielleicht eher so gefragt ist. Also ich habe auf jedem Album 1-2 Songs gehabt, die voll meinem Herzensweg entsprachen. Und dann aber auch musste ich zeigen, wie gut ich rappen kann und dass ich cooler bin. Und dann die Techniken alle, die man da so kennt. Und wie bei so einem Kampfsportler, der quasi zeigt, schaut, was ich alles kann. Und dann politische Songs und gesellschaftskritische, weil ich dachte, das muss man ja auch noch alles mitmachen und so. Und ich konnte nicht von der Musik leben. Ich habe also drei verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich war Erzieher, ich war Einzelhandelskaufmann, ich war Logopäde, ich habe Staatsexamen gemacht, mein Abi dann noch nachgemacht. Und all das führte es schon so in diese Richtung. Es ist ein bisschen wie bei Steve Jobs damals. Man muss es rückwärts sehen, um es zu
Ja.
verstehen. Also auch die sprachlichen Ausbildungen, die ich in der Logopädie hatte dann. Also da hat es Stimmbildung, Sprecherziehung. All das war natürlich Gold wert für meinen Weg. Und die Geschichten, die ich mit Kindern erfahren habe im Kindergarten, sind später in meinen Büchern gelandet. Also an sich alles genau richtig, aber halt doch auch durchaus anstrengend mitunter.
Ich finde das so cool. Ich muss gerade lachen, weil ich wollte vor, ich glaube vor 13 Jahren oder vor 15 Jahren, auch ist egal, sollte ich mal geheiratet werden. Und ich war damals noch nicht in meiner Kraft. Ich bin nicht geheiratet worden, ich sage es jetzt schon. Und für diesen Typen bin ich tatsächlich zum Logopäden gegangen, aber nur einen einzigen Tag, als ich dann dort saß, ne? Weil du gerade sagst, du bist auch Logopäde. Als ich dann dort saß, habe ich gedacht, was mache ich hier eigentlich? Ich verbiege mich total oder habe ich es gelassen? Das war so lustig. Also ich habe dann nie wieder was von dem gehört. Jetzt habe ich gerade ein Sales-Team aufgebaut und erzählte mir gerade früh jemand, dass er mit ihm gesprochen hat am Telefon. Ich dachte, ach, da darf ich wohl noch mal hingucken und jetzt sagst du das. Und da schließt sich quasi so der Kreis. Darf ich dich fragen, mich hat, ob du es vielleicht erzählen magst, mich hat auf unserem Event ganz doll die Geschichte berührt mit den Biker.
Ja.
Hast du Bock, die einfach hier so ein bisschen zu erzählen?
Ja, unbedingt, aber vorher will ich wissen, warum hat der Typ dich zum Logopäden geschickt? Du sprichst ja einwandfrei, was ist das Problem?
Hat gesagt, er kann das Sächsisch gar nicht leiten und so weiter und so
Ach,
fort. Und
wegen
dann
des
war ich,
Dialektes. Okay.
wie gesagt, damals war ich überhaupt nicht in meiner Kraft. Ich bin ihm heute auch ultra dankbar. Also falls du das hier hörst, Friedrich Wilhelm, vielen Dank an dieser Stelle. Ich bin dem heute ultra dankbar, weil der hat mein Herz wieder geöffnet für die Spiritualität erstmal und hat aber mir auch gezeigt, wie wenig ich mich zu dem Zeitpunkt geliebt habe. Und ich habe quasi immer gedacht, er möge mich glücklich machen. Das kann natürlich nicht funktionieren. Also haben sich zwei halbleere Gefäße getroffen, die dann gedacht haben oder gehofft haben, der andere möge den anderen glücklich machen. Und ich war eben noch so in der Anpassung. Ich hatte allerdings auch einen sehr undienlichen Glaubenssatz über Männer. Ich war noch sehr in der Anpassung und wollte eben dann ihm gefallen, ne, damit ich nicht abgelehnt werde. Weil als ich 4 Jahre alt war, wollte mein Vater, Achtung, Triggerwarnung, meine Mutter umbringen. Und ich habe gelernt, in dem Moment, wenn ich meine Wahrheit spreche, könnte das tödlich sein. Und Männern widerspricht man nicht. Ne? Und so hat ja jeder seine eigene Geschichte. Deswegen fand ich auch das, was du erzählt hast, so unfassbar berührend, weil es auch meine Geschichte irgendwo wieder gespiegelt hat, natürlich mit anderen Erlebnissen. Aber es ist schon sehr, sehr cool, was Menschen erleben, um auf ihren Weg zu kommen. Also ich denke, dass das, was wir erleben, ist unsere Geschichte. Also ich bin nicht das Opfer meiner Geschichte, sage ich immer, sondern meine Geschichte ist meine Stärke und damit berührst du, ich kriege gerade Gänsehaut, ich habe auch während du gesprochen hast mehrfach Gänsehaut bekommen, mit der Geschichte berührst du halt die Menschen, weil du nahbar bist. Du bist nicht irgendjemand, der abgehoben ist, an dem man gar nicht rankommt, sondern dadurch, dass du dich so verletzlich zeigst und auch deine Schwächen mit benennst, das mache ich im Übrigen auch immer, können Menschen eben viel besser verstehen, aha, dem oder der geht's genauso und ich muss einfach nur weitermachen.
Ja.
Das finde ich so schön. Und deswegen fand ich diese, ich kriege schon wieder Gänsehaut, hier, mit dem kriege ich immer Gänsehaut. Diese Biker-Geschichte fand ich mega cool.
Ja, ich komme gleich darauf zu sprechen. Nur kurz noch, das passt ja so gut, was du gerade sagst mit dem Logopäden und dem Sächsisch, weil, also es ist ja total weltfremd, jemanden deswegen zum Logopäden zu schicken, weil das ist ja ein Sprachsprech-Stimmtherapeut. Das hat ja nichts damit zu tun. Aber es passt ja so gut, dir zu zeigen, sei du selbst, weil Menschen lieben dich ja genau so. Und das ist ja das Fantastische. Ja.
Ja.
Und ich habe das ja lange mich eben nicht getraut, also mich ganz so zu zeigen, und dann fehlt ja was in einem. Und das führt ja auch zu dem, dass man sich dann betäubt, dass dieses Loch in einem, diese Sehnsucht nach Erfüllung, weil etwas fehlt eben, immer größer wird. Und dann habe ich einfach ganz viel gekifft, dann habe ich jahrelang Gras geraucht, jeden Tag. Und dann war ich abends und nachts unterwegs, und dann habe ich mich förmlich gesucht und versucht, dieses Loch zu füllen, ohne es zu wissen, mit chemischen Drogen. Und dann habe ich wirklich mit Ecstasy und mit Speed und jeglichen Scheiß genommen, nachts, um mich zu finden irgendwie oder zu spüren oder dieses Loch zu füllen. Bis ich dann eines Nachts wirklich wie entfremdet vor dem Spiegel stand und erkannt habe, ich bin gerade weiter weg, als ich jemals war, von mir, von zu Hause, von meinem eigenen Sein. Und beschloss dann eben diese Heimreise zu mir anzutreten. habe alles losgelassen, was mir nicht dienlich ist, habe alles fallen lassen, habe einfach nur noch den Weg für mich gewählt. Mit täglicher Meditationspraxis, mit bewusster Ausrichtung, mit dem Fokus, mit Visualisierung, mit all dem, was ich heute kann und lehre und Menschen mitgebe. Und so hat sich alles entfaltet. Also die Entscheidung, den Fokus neu auszurichten, hat für mich alles verändert. Ja. Und ja, jetzt bin ich, bitte ja?
Sich zu lieben, also es ist auch dafür zu lieben, dass es eben zu dir gehört, das ist mir ganz wichtig.
Ja, ja.
Ich quatsch dir rein.
Und dann, das liebe ich aber. Und dann begann ich, alles, was ich wünsche, was ich sehe, im Geiste auszumalen und bin jeden Tag dafür gegangen. So, habe einfach alles losgelassen, was mir nicht dient und bin für das gegangen, was ich möchte. Und long story short, dann habe ich quasi alles gemacht, was Menschen für verrückt erklärt haben. Dann habe ich, cool. Ja, genau, ich habe dann angefangen, nur noch Musik in der Form zu machen, wie ich sie liebe, also über tiefe spirituelle Inhalte zu schreiben und da ein ganzes Album zu machen. Alle sagten, komplett verrückter Typ jetzt auf einmal. Und der Witz ist damit, ich hatte bis dahin 15 Alben schon veröffentlicht und die waren alle nicht erfolgreich im Sinne von, ich habe keinen Plattenvertrag bekommen, es hat sich keiner interessiert, es gab noch kein Social Media, also ohne Plattenvertrag war man relativ aufgeschmissen so, um bekannter zu werden. Und dann hatte ich dieses neue Album, in dem ich, das du ja kennst, Spirit, du liebst ja auch den Song Spirit.
Oh, ich lieb's.
Ich habe das dann einem Freund von mir gezeigt und er sagte, weil da heißt es doch immer, find in dir selbst die Kraft. Und dann sagt er immer, was ist denn das für eine Meister-Yoda-Scheiße? Und mit diesem Album...
Das ist die Wahrheit.
Ja, exakt, natürlich. Aber so merkt man, wie entfremdet manche Menschen in der Gesellschaft auf solche Themen auch reagieren.
Ja.
Und mit diesem Album habe ich dann den ersten großen Plattenvertrag bekommen. Also da hat das Leben auch einfach gesagt... Hier ist die Bestätigung, bitte geh einfach weiter, mutig den Weg deines Herzens.
Ja, und wahrhaftig zu sein, also ich glaube, dass das Göttliche auf Schwingung reagiert. Also ich bin da ganz fest von überzeugt, dass wir uns gar nicht so anstrengen müssen, sondern wir müssen einfach nur wir selber sein. Und das beschreibst du so schön. Und viele Menschen wollen reich sein. Und reich zu sein bedeutet für mich, wieder zu sich wirklich zurückzufinden. Ne? Und aber auch diese Schattenseiten, wie du das so schön beschreibst, auch in deinen Songs, mit zu integrieren. Ne, ich habe nicht gekifft, ich habe keine Drogen genommen, ich habe mich früher in der Disco mit Rotwein abgefüllt, ne, damit ich einfach mein Leben aushalte. Das war genauso. Da gab es keine Drogen bei uns und ich würde auch keine nehmen wollen, aber ich würde das auch niemals verurteilen. Und das möchte ich auch mit diesem Podcast eben den Menschen mitgeben. Es ist scheißegal, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast. Hör auf, dich zu verurteilen, vergib dir selber, vergib anderen und wisse einfach, du kannst dich jeden Tag neu entscheiden und das geilste Leben ever leben.
Exakt, ja.
Ja, so wie auch deine Geschichte mit dem Biker, ne?
Und jetzt kommt sie für dich, schon. Ich habe sie nicht vergessen.
Du kannst alles erzählen, du darfst alles erzählen.
Es ist so eine schöne Geschichte, weil sie umschreibt so toll, was passiert, wenn wir uns der Neugier, die in uns angelegt ist, öffnen, die wir ja oftmals durch den vernunftorientierten Verstand nicht ganz zulassen. Und ich habe ja zwei Söhne. Und die Geschichte vollzog sich, als mein erster Sohn zweieinhalb Jahre alt war. Er konnte noch nicht gut sprechen. Das, was er gesagt hat, war mal, bah, wenn ihn was interessiert hat, hat er gesagt, bah, das bedeutet, da will ich hin. Und wir stehen auf einem großen Parkplatz, Freitagmorgens. Meine Gefährtin war in dem Biomarkt und wir haben draußen gewartet. Es war ein ganz großer Parkplatz an einer Tankstelle angeschlossen mit viel Platz. Auf einmal hört man ohrenbetäubende Motorengeräusche. Und es kommen ganz viele Motorräder auf diesen Parkplatz gefahren. Und mein kleiner Sohn liebt alles, was Motoren hat. Klar, kleiner Junge. So. Und dann flippt er völlig aus, weil es wurden immer mehr. Es waren 20, 30, 40, 50 Motorräder. Das war eine riesen Motorradgang mit so schwarzen Kutten und schwarzen Helmen, graue Bärte, tätowiert. Keiner hat gelächelt. Alles so roughe Jungs. So, genau. Und mein Kleiner flippt völlig aus. Und die versammeln sich alle da an dieser Tankstelle auf diesem Parkplatz. Ein riesen Spektakel. Ich schaue mir das an, bin ganz beeindruckt. Wir waren so 30, 40 Meter entfernt von all dem. Und dann sagt mein kleiner Sohn, der auf meinem Arm ist, Papa, bah, bah, und zeigt da hin. Und ich merke, der will da jetzt mit mir hin. Und ich denke, oh, also weiß ich jetzt nicht. Und die sahen halt gar nicht freundlich aus. Das war der Punkt. Also das waren keine so für mich aufgeschlossenen Leute, mit denen ich jetzt gleich ins Gespräch komme. Und ich war da auch, ich habe halt gern so weite Yoga-Hosen an und so. Und die nicht. Also weißt du, die sahen völlig anders aus.
Die nicht.
Nee. Und dann lief ich so langsam auf die zu. Und ich merkte, während ich so lief, wie sich so in meinem Geist so Themen bilden, so, es kamen so Wörter reingeflogen. Manchmal denken wir ja immer, wir beobachten nur noch, weil wir schon so weit sind. Wir bewerten ja niemanden. Aber da bewertete es doch sehr, sehr stark in meinem Kopf. Und dann flogen eben so Wörter wie Bandenkriminalität, Waffenbesitz, Drogenbesitz, Drogenhandel, Menschenhandel vielleicht. Ich denke mir so, Jesus, was geht hier ab? Und während ich laufe und das in mir so denkt, ruft mich ein Wort wieder in die Gegenwart und zwar, bah, mit meinem Sohn. Und dann kommt einer von diesen
Schön.
Bikern auf uns zugelaufen und er ist ganz ernst und fast alle gucken uns auch an und er läuft so auf uns zu, langer Bart, Tätowierung im Gesicht, ganz, ganz rough so und steht vor uns und wirklich zum Zerreißen die Stille in dem Moment und dann schaut er mich an, ganz ernst und sagt dann zu meinem kleinen Sohn, magst du einen Luftballon? Und hält einfach so einen Luftballon hin. Und dann hat er den aufgepustet und auf diesem Luftballon war das Logo von dieser Biker-Gang, was halt so unfassbar war. Das war so ein Totenkopf mit einer Schlange, die aus dem Auge kam, oben so ein Adler auf dem Kopf. Und ich dachte mir, wie süß seid ihr, dass ihr eigene Luftballons habt, so, weißt du? Und dann sagte er zu mir, zu meinem Sohn eher und zu mir, weißt du, was wir jetzt machen? Und ich denke mir, ja, ich hätte einen Haufen Ideen, aber macht, was ihr wollt, ich will mich nicht einmischen. Und dann sagt er,
Wie du das beschreibst, könnte ich mich weglegen, und auch wenn es genau so ist, ne? Das machen wir alle so.
dann sagt der Typ, wir fahren jetzt zu einer Schule und holen ein Kind ab, denn diese Schule hat sich bei uns gemeldet. Wir sind ein Verein, der heißt, also organisiert von einem Verein, der heißt Biker gegen Mobbing. Und an dieser Schule wurde ein Fall von schwerem Mobbing gemeldet. Und in solchen Fällen kommen wir dann freitags zu dieser Schule, holen dieses gemobbte Kind ab, dass die ganze Schule das sieht, setzen es vorne aufs vorderste Motorrad und fahren dieses Kind mit der gesamten Motorradgang nach Hause, dass die ganze Schule sieht, dieses Kind hat eine Gang hinter sich. Und es wird jetzt wohl nicht mehr gemobbt. So.
Ja, guck mal, meine Gänsehaut, die geht bis zu den Füßen runter. Das ist so geil. Also.
Ja, die Typen waren halt Helden, weißt du? Und mein kleiner Verstand, Waffenbesitz, Bandenkriminalität. Ich war ja nur dabei, die zu bewerten und einzuordnen und in ihre Schublade zu packen, die ich im Kopf so hatte. Und mein kleiner Sohn mit 2,5 Jahren öffnete ein Riesenfeld der Verbundenheit und auch der Neugier einfach durch seine Begeisterung, dass ich dann auf einmal ein völlig neues Bild von Bikern hatte. Ich hatte dann eben 2 Wochen später Konzert in Hamburg und wir fuhren durch den Elbtunnel und dann fahren so Biker mit so St. Pauli-Kutten vorbei und als erstes sage ich zu meiner Crew, die fahren sicher zu einer Schule und holen ein Kind ab, weil ist ja jetzt das Bild in meinem Kopf.
Ist so cool, wenn du die Geschichte erzählst, weil es wirklich berührt, weil wir sind so schnell in der Bewertung über irgendwas und alles, was wir erleben, kommt, ich halte immer so ein Wasserglas hin, ich sage, kommt ja wirklich aus dem, was wir gelernt haben, als wir auf dem Teppich saßen. Und alles, 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 was wir über andere denken, kommt aus dem, was in uns drin ist.
Ja.
Ja? Und deswegen finde ich das so schön, wenn du die Dinge beim Namen nennst, also dich auch quasi so zeigst, ich mache das auch immer so nahbar, ne? Auch ich war in der Bewertung, ich bin noch nicht erleuchtet und so weiter, weil viele Menschen denken, wenn du sehr bekannt bist, ne, du stehst irgendwo auf dem Sockel und ich lade die Menschen immer ein, alle runterzunehmen vom Sockel und denen wirklich auf Augenhöhe zu begegnen und einfach mal die Geschichte anzuschauen und die Geschichte zu hinterfragen, wie kommt denn jemand überhaupt dahin? Und das ist eben so schön, deswegen bin ich ultra dankbar, dass du hier bist. Ja.
Danke. Ja, und bei dieser Geschichte fand ich so schön als Abschluss, dass man hat ja die Einladung durch diese Erfahrung, dass man selber als Erwachsener das Gleiche ja vollbringen kann. Ich hätte ja alleine auch dahin gehen können,
Ja.
was sich ja die wenigsten von uns trauen würden, zu so einer Biker-Gang zu gehen und zu sagen, hey Jungs, was geht ab, was macht ihr eigentlich so? Und dann hätten die ja das Gleiche gesagt, dann hätten die mich ja auch aufgeklärt und so. Und dann wäre ich ja auch in einer tiefen Verbindung mit ihnen gewesen. Vielleicht hätte ich auch einen Luftballon bekommen, wer weiß. Das Ding
Hättest
ist
bestimmt einen bekommen.
bestimmt, gell?
Ja, aber das
Ja.
sind eben die Kinder, ne, die so unvoreingenommen noch sind.
Aber wir haben das ja in uns und das ist so wichtig, finde ich. Dieser innere Anteil der Neugier, der Abenteuerlust, der Freiheit und der Verbundenheit, das Interesse in Kontakt zu gehen, das ist ja noch da. Das ist ja nur ein bisschen abtrainiert, aber es ist grundsätzlich noch da. Und ich merke das halt mit meinem Sohn so oft. Wir stehen an einer Baustelle, der bewundert den Bagger und den Radlader und dann darf er da rein auf einmal. Wir müssen da nur lang genug stehen, dann sitzen wir da drin irgendwann. Oder wir sitzen in Polizeiautos. Wir sind mit der Müllabfuhr letztens mitgefahren hinten drauf. Wie cool ist das? Weil jeder von uns wollte mal mit einer Müllabfuhr mitfahren. Und es ist nur ein kleiner Mensch, der da steht und offensichtlich zeigt, ihr seid gerade Vorbilder, ihr seid Helden für mich und ich finde richtig cool, was ihr macht. Und wir Erwachsenen denken ja oft, ja, die versperren die Straße, die machen Lärm, whatever. Und dann sind es ja nicht unsere Helden in dem Moment. Aber wenn die sich gesehen fühlen als Helden, öffnen sich halt ganz schnell Räume.
Ja, das liebe ich so an dir, an deiner Musik, an dem, was du auch alles vertonst. Genau Menschen da zu sehen, auch kennen zu bewerten. Also ich gehe davon aus, dass jeder ein göttliches Wesen ist und egal, ob die in dieser Inkarnation eben einen Bettler wählen oder was weiß ich nicht, Angela Merkel sind oder wer auch immer, sie sind trotzdem göttliche Wesen und uns steht es halt nicht zu, die in irgendeiner Weise zu bewerten. Und Kinder sind eben noch sehr, sehr offen und gucken bedingungslos hin.
Ja.
Was machst du, um in dieser Haltung zu bleiben? Also du hast gesagt, du meditierst. Wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie müssen sich die Hörer das vorstellen?
Ja, ich fliege nach Tibet einmal täglich und dann setze ich mich in so eine Höhle.
Ja, das denken ja viele. Ne? Sie müssen ja übelst viel machen und so weiter. Ja, genau. Deswegen fangen sie nicht an damit.
Ja, genau. Das ist nämlich das Problem. Weil ich habe ja zwei Söhne und da ist ja mitunter ziemlich laut zu Hause. Und das Ding ist, du kannst überall meditieren. Ich flüchte mich manchmal einfach in mein Auto in die Tiefgarage und sitze dann da 20 Minuten, weil da ist still und da ist dunkel. Also man findet ja immer einen Weg. So. Ich meditiere speziell nach transzendentaler Meditation. Das ist eine Ausbildung, die ist nicht schwer zu machen. 3-4 Tage dauert die. Und da bekommst du ein eigenes Mantra, mit dem arbeitest du, also mit dem meditierst du. Das führt dich in einen transzendentalen Bewusstseinszustand. Und das mache ich 2-mal täglich, wenn möglich. Im Moment eher 1-mal täglich, weil gerade einfach Sohn kriegt Zähne, viel los und so. Aber 1-mal täglich mindestens für mich. Es ist einfach unumgänglich so. Und es verändert so, so viel. Immer wenn ich in der Meditationspraxis verankert bin, bin ich so viel entspannter in allen Richtungen. Also sowohl, wenn mein Kind, wir haben gestern Bananenbrot gebacken, der hatte so eine Riesenschale, der Teig war fertig, es war fürs Kindergartenfest, also wir mussten dieses Bananenbrot auch quasi machen und der lässt einfach fallen und dieser ganze Teig liegt auf dem Teppich komplett. Und was macht er? Er schreit erstmal und ist wütend, weil das passiert ist. Also, und dann denkt sich ja der Verstand, entschuldige dich vielleicht wenigstens und schreie jetzt nicht noch mich zusätzlich an. Und wenn ich aber in der Meditation bin, dann kann ich das echt annehmen als das, was es ist, als eine witzige Situation, die halt passiert. Und wir haben einfach den Teppich genommen und erstmal zur Seite und haben sofort ein neues Bananenbrot gebacken. So.
Sehr gut. Das nenne ich heitere Gelassenheit. Das ist cool.
Und daran erkennt man Meditationspraxis, finde ich. Also man erkennt es gar nicht daran, dass man erleuchtet durch die Welt läuft und quasi mit allen Leuten irgendwie über Gott oder Jesus oder whatever spricht, sondern dass du in diesen kleinen Momenten merkst, krass, ich bin gerade entspannt, wo ich früher vielleicht ausgeflippt wäre. Und ich habe mehr Ordnung, mehr Klarheit im Geist. Ja. Und ich kann besser Orientierung finden in mir. Ich habe eine Heimat in mir, so.
Ich sage immer emotionale Fitness dazu oder einfach annehmen, was ist, in der Lage leben. Ne? Ja. Ich sage immer, hol einfach wie beim Wasser, hol dein Surfbrett raus, wenn die Welle kommt, surf sie und ansonsten bist du halt auf dem stillen Wasser. Ja. Aber einfach wirklich die Dinge so anzunehmen, wie sie sind und nicht zu bewerten, fällt oft schwer. Aber wenn du und ich so weitermachen, wie wir das machen und die Welt auch mit Bewusstsein immer mehr bestücken, glaube ich, dass immer mehr Menschen dahin kommen, so heiter und gelassen zu sein, und Situationen einfach als das anzunehmen, was sie sind.
Ja, exakt. Ich würde dich gerne mal kurz noch was fragen, weil du bist ja auch
sehr... Ich wollte mal sagen, frag mich mal aus.
Danke, du bist ja auch immer sehr gelassen. Und ich kriege mit, dass in diesem ganzen Geld- und Business-Bereich viele Menschen relativ ernst sind. Und du kennst dich ja auch gut aus mit Reichtum, mit Wohlstand. Und wir wissen, dass es innere Fülle ist, aber es hat ja auch einen äußeren Spiegel. Die äußere Fülle ist ja auch einfach eine erkennbare Wirkung dessen so. Und wie erklärst du das Menschen? Was sind so 2, 3 mögliche Wege, um mehr Fülle, mehr Reichtum im Leben zu erschaffen, ohne die Leichtigkeit zu verlieren? Das würde mich interessieren.
Na, unbedingt erstmal zu erkennen, dass wahre Fülle im Außen von innerer Erfüllung kommt. Also, wenn ich meine Leere nicht mehr mit Rotwein zuschütte oder mit Zigaretten oder mit whatever, sondern sie erstmal fühle und erkenne, wer ich wirklich bin. Also dieser Weg, den auch du gehst, nach Hause zu gehen, zu gucken, okay, ich bin dieses göttliche Wesen, ich habe es nur vergessen und ich erinnere mich an meinen inneren Wert. Und in dem Moment, wo ich mir das wert bin und auch verstehe, dass im Außen die Menschen mein Spiegel sind, gehe ich natürlich, soweit ich kann, ne, ich bin auch noch nicht erleuchtet, mit denen sehr liebevoll um und sage immer, das, was ich aussende, kriege ich auch vielfach zurück. Und ich mache schon immer, also immer, 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 ich habe viele Jahre die Wissenschaft des Reichwerdens studiert, weil ich aus eher ärmlichen Verhältnissen komme, mache ich das so, dass ich sage, ich lasse andere an meiner Fülle teilhaben. Ja, also wenn ich was einnehme, ich gebe immer üppig Trinkgeld. Ich gucke eben, wenn ich zum Beispiel ein Event mache, ne, ihr habt da bestimmte Regeln gehabt, fand ich cool, gucke ich natürlich, wo kommen meine Menschen hin. Ich war mal in München früher bei einem anderen Unternehmen, als ich da noch als Trainerin unterwegs war. Da waren wir in einem Hotel, da konntest du eigentlich nicht wohnen. Und mir ist es wichtig, eben diese Wertschätzung im Außen auszudrücken und aber auch alle anderen daran teilhaben zu lassen, dem Universum zu vertrauen, dem Fluss des Lebens zu vertrauen. Wenn du Wasser nimmst, das fließt einfach, ne? Egal welche Hürde kommt. Und ich arbeite sehr viel mit Glaubenssätzen und dem Unterbewusstsein und schaue immer, was haben denn Menschen in ihrer frühen Kindheit an Geldverhaltensmuster beispielsweise mitgekriegt. Und ich hatte zum Beispiel eine Millionärin, oder vielleicht war sie auch nicht Millionärin, als ich Kind war, eine Reiche in meiner Familie, die uns aber immer sehr schnippig angeguckt und bewertet hat. Also habe ich unbewusst Reichtum abgelehnt. Mein Vater, also mein Stiefvater, meine Oma haben sich jedes Wochenende über Geld, Gold, Gesetze gestritten. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht. Und als mir das nachher bewusst wurde über meine eigene Arbeit, habe ich das alles abgelegt und habe gedacht, ey, Geld ist einfach nur ein Vergrößerungsglas für das, was ich sowieso bin. Ne? Das heißt also schon, wenn du früher ein Arschloch warst, bist du dann noch ein größeres. Und wenn du eben immer schon gut warst, dann lässt du eben mehr teilhaben. Ne? Mein großes Ziel ist es zum Beispiel, Schulen in Afrika zu bauen. Warum? Weil ich mir wünsche, dass jedes Kind seinen Seelenplan leben kann. Und dann bin ich auch schon gefragt worden, warum in Afrika? Keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich da mal gelebt. Aber mir liegt das Wohl von Kindern am Herzen. Deswegen berührt mich das so, wenn du von deinem Sohn erzählst. Weil in der Phase wird geprägt, wie Menschen später sind, ob sie arm oder reich sind. Und ich habe aber, als ich schon viele, viele Zertifikate hatte, ich hätte schon eine Wand tapezieren können, einen Mentor getroffen, dem ich sehr dankbar bin. Und der war Multimillionär. Und ich habe mir damals einfach nur die Frage gestellt, was muss ich denn machen, um das auch zu können? Nicht wegen dem Geld, sondern wegen dem Machen. Verstehst du? Wegen kann ich das überhaupt kreieren? Und dann habe ich festgestellt, ja, ich muss mich nur über die Begrenzungen der Erwachsenen hinwegsetzen, die mich erzogen haben. Ne? Also der Mangel meiner Familie in der Herkunft ist ja nicht mein Mangel, sondern ich habe die Chance, jeden Tag zu sagen, ich gehe raus aus der Komfortzone und gehe in das unbekannte Land, Abenteuer, ne, wie du sagst, und entdecke mutig die Welt. Und so habe ich das wirklich mit ganz viel Spaß und Freude gemacht und hatte im Jahr 22, durfte ich über 6 Millionen einnehmen als Coach. Und ich weiß, das war schon eine ganze Menge. Und trotzdem habe ich dann festgestellt, bin ich jetzt wirklich erfüllt? Oder musste ich wieder feststellen? Nee, bin ich nicht. Ich muss was anderes machen. Aber was ich eben gelernt habe, ist dem Fluss einfach zu vertrauen. Wenn ich das mache, was wahrhaftig, was ehrlich ist, was der Menschheit dient, dann kriege ich doch Support von der geistigen Welt, von allen Engeln, von allen Meistern, von Jesus, von wem auch immer, mit wem ich arbeite, ne? Und viele Menschen glauben gar nicht an solche Mächte und Kräfte, sie sind aber dennoch da, in meiner Wahrnehmung. Ne? Und die warten ja nur auf unsere Einladung. Und ich arbeite immer viel mit Engeln, mit Meistern. Und das bringe ich eben in meiner Ausbildung Menschen bei, wie sie wieder in dieses Vertrauen gehen, in dieses Alleinsbewusstsein, in dieses göttliche Bewusstsein des Erwachens. Es ist ja nicht fern von uns, alles Geld ist schon gedruckt. Alle Reichtümer dieser Erde sind da. Es ist nur die Frage, wenn sie nicht bei uns sind, warum sind sie nicht da? Und das mache ich halt mit Glaubenssätzen. Und über Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling oder von der Ente zum Adler.
Nee, danke. Sehr schön.
Ja, war da damit deine Frage beantwortet, die ich
absolut antworte? Absolut. Ja, ich liebe das. Ich liebe es, mich auch darüber zu unterhalten, weil ich finde, die Welt braucht viel mehr freie, offen denkende, witzige Menschen, die auch über solche Themen sprechen. Und deswegen inspiriert mich das besonders. Ja, danke.
Ich sehe immer, ich habe im Coaching mal gesehen, 3 Nudeltöpfe, ich muss auf die Uhr schauen, wir haben noch 3 Minuten. 3 Nudeltöpfe, ne? Ich stelle mir immer, wenn jemand im Coaching bei mir ist, dann sage ich, Leute, stellt euch einfach vor, ihr schwimmt wie alle anderen Nudeln in dieser Nudelsuppe. Jetzt steht da ein großer Topf Nudeln und du darfst eben diese eine Nudel sein, die aus diesem Topf ausbricht und die über den Topfrand krabbelt und dann aus dem Topf rausfällt und plötzlich auf einer Plattform steht, wo erstmal niemand ist. Das habe ich als Bild gekriegt. Ich kriege immer Bilder von der geistigen Welt. Und dann irgendwann steht da der zweite Nudeltopf, da kommt auch jemand raus, ne? Der sich auch erhebt über das, was er in seiner Herkunft gelernt hat. Also wie die Hummel, die sagt, ich fliege einfach. Mhm. Und du musst halt das alte Umfeld verlassen, musst dich erstmal auf unbekanntes Land begeben, dort deine Erfahrungen machen. Und da, finde ich, treffen sich dann wieder Menschen, die eben die gleiche Vision haben. Ne? Zum Beispiel auch Schmetterlinge fliegen oft allein, gibt es so ein schönes Lied, was mich auch sehr berührt, oder auch deine Musik. Wir sind manchmal ein Stück weit einsam, aber in der Einsamkeit, wenn wir wirklich unseren eigenen Weg gehen, finde ich, treffen wir dann wieder Gleichgesinnte, so wie du mir eben in mein Leben gespült wurdest vom Universum, wofür ich sehr dankbar bin, wo ich so berührt war an meinem Jubiläum, dass ich gesagt habe, das, was ich von morgens bis abends mache und meinen Klienten und Coaches und meinen Trainees beibringe, das singst du. Und du erzählst dabei noch diese witzigen Geschichten. Und ich liebe das, wenn wir uns nicht so ernst nehmen, sondern wenn wir eben über uns lachen können. Wenn wir großzügig sind mit uns selber. Und für mich ist Freiheit und Frieden beginnt für mich wirklich in mir. Und das ist halt mein Antrieb, auch das so vielen Menschen wie möglich nahe zu bringen, dass sie nicht im Außen mit Scheiße schmeißen, sage ich mal, oder andere bewerten, abwerten und verantwortlich machen, schuldig erklären, sondern dass sie sich immer die Frage stellen, was hat denn das, was ich da draußen erlebe, mit mir zu tun? Und wenn mir das Bild im Außen nicht gefällt, was muss ich in meiner Innenwelt denken und fühlen und neu verankern und entscheiden, damit mir das Bild gefällt? Ne, die Lieblingsfrage am Morgen ist, wie will ich es heute haben, wenn alles möglich ist? Mhm. Ja? Ja, sehr, sehr schön.
Danke.
Ich danke dir von ganzem Herzen. Hast du noch einen abschließenden Satz oder irgendwas, was ich, was meine Hörerinnen und Hörer von dir mitbekommen sollen?
Mein Lieblingssatz lautet von Thaddäus Kollas: Liebe so viel du kannst von da aus, wo du auch immer sein magst. Und dazu möchte ich jeden einladen. Sei sanft mit dir, nimm den Druck raus und nimm wahr, dass jede Situation dich einlädt zu lieben. Die Fähigkeit zu lieben ist die größte Kraft des Universums. Und die können wir überall wirken lassen, durch uns wirken lassen, uns heilen lassen und durch uns strömen lassen. Dafür sind wir hier.
Sehr, sehr schön. Das berührt mich schon wieder, weil ich habe letztens aufgeräumt an meinem Spiegel früh, wenn ich mich schön mache. Also ich bin schon schön, aber wenn ich mich fertig mache, da hatte ich so Bildchen stehen, die habe ich weggenommen und ich habe jetzt nur ein kleines hingestellt. Das heißt, Love is the answer.
Yes, exactly.
Also ich danke dir von ganzem Herzen, lieber Seum, dass du dir die Zeit genommen hast.
So gern, Steffi.
Magst du noch verraten, wo die Hörer dich finden?
Ja, ich habe eine Homepage, seomusic.de. Da findet man alle Konzertdaten und Musik und Bücher und dann natürlich Instagram und whatever. Ihr wisst es ja. Genau. Aber man findet auf der Homepage alles gebündelt an einem Ort sozusagen.
Ich danke dir von ganzem Herzen. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, das war wieder eine endlich angekommene Podcast-Folge. Ich finde, hier sitzen wirklich zwei, die ziemlich angekommen sind bei sich selber. Ne? Und erst wenn du selbst bei dir ankommst, kommst du eben auch wirklich im Leben an. Von daher danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und wenn es dir gefallen hat, dann sag es bitte weiter. Ja, und guck unbedingt bei Seum. Kann ich nur von Herzen empfehlen. Ich bin sicher, dass ich mit meinem Team und meinen Lieblingsmenschen bald auf einem deiner Konzerte bin.
Ich freue mich sehr drauf.
Ja, danke schön von Herzen.
Bis bald, Steffi. Danke dir. Tschüss.